Richard und wir haben uns bei einem Terra X-Dreh zum Thema bewusste Elternschaft kennengelernt. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bist.
Danke für die Einladung.
Ich kann es mal einfacher machen. Treffen sich zwei müde Väter und einer, der hier topfit ist.
Was hat das Papa-Sein bei dir verändert?
Ich glaube, die einfache Antwort ist alles. Die Amplitude der Emotionen, die schlägt einfach deutlich mehr aus.
Du bist ja Content Creator. Kannst du dich dann zu Hause wirklich so fallen lassen und sagen, geil, jetzt bin ich in dem Moment, oder ist es immer unterschwellig? Ah, Mist, fällt mir schwer, ruhig zu bleiben.
Fällt mir wahnsinnig schwer. Ich wollte mein Kind nicht zu einem Angestellten machen, zu einem Schauspieler, zu jemandem, der performen muss. Würde es absolut schlimm finden. Da gibt es ja immer wieder Beispiele, was da Eltern manchmal hochladen. Wo ich mir denke, ich hatte genug mit Mobbing zu tun, als ich 14 war. Ich hätte jetzt nicht noch solche Aufnahmen von mir im Internet gebraucht.
Herzlich willkommen bei Papas.
Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
Quasi der erste Podcast von 0 bis 99.
Geil, schön, dass ihr da seid.
Richard Schwertenjahr, besser bekannt als richard.cwi, ich buchstabiere es jetzt ganz bewusst auf Instagram, begeistert seine zahlreichen Followerinnen und Follower mit einem einzigartigen Mix aus Humor und Herz, inspiriert von seinen osteuropäischen Wurzeln. Mit seinem komödiantischen Talent bringt er nicht nur Menschen zum Lachen, sondern feiert auch die osteuropäische Kultur auf seinen beliebten Ostblock-Partys. Richard und wir haben uns bei einem Terra X-Dreh zum Thema bewusste Elternschaft kennengelernt. Das kommt übrigens Ende des Jahres ins Fernsehen. Und wir haben Richard direkt danach in unseren Podcast eingeladen. Er hat glücklicherweise zugesagt, gemeinsam mit seiner Frau und Tochter genießt er das Familienleben in Baden-Württemberg. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bist.
Danke für die Einladung.
Ich kann es mal einfacher machen. Treffen sich zwei müde Väter und einer, der hier topfit ist. Niklas, wie fühlt sich das an, Außenseiter zu sein in dieser Runde?
Ja, also Richard und Hannes haben gesagt, sie haben angeblich nicht mehr als 3-4 Stunden geschlafen. Also ich kann das von mir nicht behaupten. Ne?
Das ist uns klar. Sieht man die auch an.
Richard, du meinst gerade, kurz bevor wir auf Aufnahme Play gedrückt haben, dass du dich ein bisschen so fühlst wie auf so einem Playdate, wo dich deine Eltern früher hingesetzt haben und jetzt hier spiel mal. Man weiß noch nicht so richtig, wie die Chemie ist. Also wir hoffen, wir finden im Laufe des Podcasts zu einer guten Chemie. Ich freue mich mega, dass du da bist heute. Und würde gleich mal mit einer hoffentlich großen Frage einsteigen. Was hat das Papa-Sein bei dir verändert?
Ja, das ist eine gleich die harte Frage ganz am Anfang.
Na klar.
Ich glaube, die einfache Antwort ist alles. Mhm. Ich glaube, jeder einzelne Lebensbereich ist auf einmal anders. Aber ich finde, was ich glaube, bei mir ein bisschen beschreibt, oder wie ich es mir so überlegt habe, ist, es fühlt sich tiefer an. Weißt du, was ich meine? So, als würde man, Freuden sind höher, Stressmomente sind heftiger, Trauer ist ich gucke Videos auf TikTok, kennst du ja, wird ja manchmal angezeigt, wo Leute irgendwie Schicksalsschläge mit ihren eigenen Kindern teilen und früher hat man sich angeguckt und war so, traurig, jetzt, Digga, es bricht einem das Herz bis zum geht nicht mehr, wenn man das irgendwie mitbekommt. Also ich habe so das Gefühl, die Amplitude der Emotionen, die schlägt einfach deutlich mehr aus. So, ich glaube, das beschreibt es am besten, was Vatersein so wirklich verändert hat.
Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall von mir auch bestätigen.
Ich habe gestern erst wieder so ein Video gesehen und muss ja mal heulen. Ich kann das nicht ertragen, wenn es um Kinder geht und so. Ist einfach viel krasser geworden.
Ja, und das kann ja auch sowas Simples sein. Ich kriege immer wieder so, keine Ahnung, in USA, weißt du, und dann ist der Sohn ausgewandert nach Amerika und hat seine Mama 20 Jahre nicht gesehen und jetzt sehen die sich das erstmal wieder. Ey, da ist erstmal durch für 20 Minuten. So. da ist erstmal fertig. Und früher hast du dir solche Videos angeguckt und war so, cool. Voll schön für den Sohn, dass seine Mama nach 20 Jahren wieder sieht. Und jetzt guckst du es an und bist so, oh mein Gott.
Wusstest du oder wolltest du schon immer Papa werden oder kam das dann erst, als du dann deine Frau kennengelernt hast?
Grundsätzlich ja. Mit ihr wollte ich aber dann, also es war immer so, die Grundidee von Kinder ja. Es war aber für mich stark partnerabhängig. Es war jetzt nicht so, egal mit wem, Hauptsache ich bin mal irgendwann Papa. Weil ich habe halt Beispiele gesehen, wo sowas sehr schief gegangen ist, wo dann die Beziehung in sonst was für eine Richtung gegangen ist oder auch Kinder, das Leben von den einzelnen Menschen so auch ins Negative verändert haben, weil beide einfach mit dieser Aufgabe zusammen nicht klargekommen sind. Und deswegen war es für mich schon wichtig, eine Partnerin zu finden, wo ich einfach sehe, nicht nur, dass wir die Aufgabe gelöst bekommen, ein Kind großzuziehen, sondern dass wir es vielleicht auch beide auf dem Weg genießen. Mhm. Das wäre ja auch ganz nett, wenn man sich nicht nur 20 Jahre in die Gurgel geht und dann trennt und sagt, ah, für die Kinder sind wir zusammengeblieben, weißt du?
Ja, schlimm.
Das war für mich schon sehr, sehr wichtig, dass ich in meiner Partnerin jemanden finde, wo ich das Gefühl habe, in den schlimmsten Momenten lachen wir uns trotzdem noch an.
Ja.
Und deswegen war es dann mit ihr so, okay, ja, mit ihr auf jeden Fall.
Würdest du dann sagen, weil du gerade Lachen meintest und du hast ja auch ein krass komödiantisches Talent, dass Humor euch auch in Streitsituationen oft wieder zusammenbringt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also weil bei mir und meiner Freundin ist es auf jeden Fall so. Also wenn wir uns irgendwie, wie du es gerade beschrieben hast, an die Gurgel gehen wollen, weil wir irgendwo denken, oh nee, jetzt man hat ja auch als Paar, jeder hat ja so seine Marotten, was einen manchmal auch so wahnsinnig macht, ne? Und wenn aber dann, finde ich, dieser Humor irgendwie dann nicht da wäre, dann würde das auf jeden Fall viel, würde man dann mehr auseinander sein. Und
verstecken, ne?
Ja.
Wir haben Momente, da sind wir beide, weißt du, einfach angefressen. Und dann sitzt du auf der Couch und du bist so, warum verstehst du mich nicht? Und der andere sitzt, weißt du, dort und sagt, warum hörst du mich nur zu? Und dann bist du irgendwann in so einem Moment, wo du dich einfach anguckst und anfängst zu lachen, weil du denkst, meine Fresse, wo haben, so.
Aber geil, dass ihr das könnt. Wir müssen immer, wir streiten uns, brauchen eine halbe Stunde Pause und dann reden wir nochmal oder schreiben oftmals auch WhatsApp miteinander.
Oh, das ist aber auch süß, ja.
Weil man da irgendwie dann seinen Fließtext hat und mal seine Gefühle rauslassen kann, ohne dass man direkt vom Partner unterbrochen wird.
Ja, und ich glaube auch ohne, dass es so eine direkte Konfrontation ist.
Ja.
Ich habe das Gefühl, das macht ja auch nochmal so richtig alles nochmal ein bisschen extremer, als wenn man so ein bisschen Abstand hat und vielleicht mal sich seine eigenen, ich meine, man redet ja manchmal schneller, als man denkt, aber man schreibt, glaube ich, nicht schneller, als man denkt.
Ja.
Und beim Schreiben habe ich dann öfter das Gefühl, kannst du nochmal so durchlesen und sagen,
und es
was
ist ja auch so,
erwartest du da eigentlich gerade von der anderen Person? Weißt
ja, ja.
Du,
manchmal muss ja auch Stress raus. Manchmal muss ja auch diese Aggression, die Wut muss ja irgendwo mal hin. Und dann ist natürlich der erste Anlaufpunkt die Partnerin oder der Partner. Und es ist ja dann irgendwo auch okay, wenn man es gelöst bekommt.
Ja, ja, ja.
Deswegen so schön, dass ihr sagt, ihr könnt euch dann irgendwie angrenzen. Das finde ich irgendwie voll gut. Wie alt ist denn euer Kind, wenn ich fragen darf?
Es ist jetzt gerade eins geworden.
Ach krass, okay, noch. Erste Jahr geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Der große Meilenstein ab da, wo man jetzt mit Jahren zählt.
Oh. Naja, nee. Bis zu 18. Monat oder so wird schon noch 16. Monat, 17. Monat. Alles noch in so Detailangaben. Aber krass, wie war denn das erste Jahr? Also war es so, weil ich fand, die ersten Jahre waren ziemlich stressig, beide Male. Und die sehr intensivsten. Also das zweite Mal war es viel, viel schöner. Das erste Jahr war viel, viel anstrengender. Wie war das bei euch?
Ja, so unvorhergesehen würde ich sagen, wir hatten ganz viele Pläne fürs erste Jahr und bis wann was passiert. Und hättest du mich bei der Geburt oder uns bei der Geburt gefragt, mit einem Jahr, glaubt ihr, habt die Kleine schon mal abgegeben beim Oma und Opa? Hätte ich gesagt, ja, sei schon mal von Wochenende mal, die hat bestimmt schon mal bei Oma und Opa geschlafen, wir hatten bestimmt schon mal eine Nacht für uns. Ja, es sind die noch nicht vorgekommen.
Krass. Woran lag das? Also, weil ihr es noch nicht so abgeben konntet oder?
Weil sie gestillt wurde.
Ja,
jetzt
ja.
Bis vor 2-3 Wochen und dadurch waren dann die Nächte halt unmöglich sozusagen abzugeben, weil sie hat halt die Flasche abgelehnt. Mhm. Und,
hat mir auch schwierig.
Deswegen war es jetzt tatsächlich auch so, dass meine Frau zuständig war für die Nächte, weil ich konnte da ins Zimmer gehen, ja. Ich habe die Kleine auf dem Arm halten können, aber die hat halt bei mir weitergeschrien. So, das hat
deine Frau in einem Zimmer mit dem Kind geschlafen oder habt ihr das Kind in einem anderen Zimmer generell gehabt schon oder hat sie bei euch gepennt?
So und so tatsächlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel viel unterwegs waren oder wir einfach gemerkt haben, wir fordern gerade ganz schön viel ab, weil die Kleine keine Routinen hat, weil wir einfach gerade so viel unterwegs sind oder nach Berlin gefahren sind und hier, dann haben wir die eigentlich fast immer bei uns im Bett schlafen lassen, einfach nur um zu sagen, komm, dann bist du bei uns und da schläfst du eigentlich, hat sie immer am ruhigsten geschlafen. Wenn jetzt aber ein ganz normaler Alltag war, dann wurde sie in ihr Zimmer gelegt. Meine Frau ist mit mir zusammen ins Bett gegangen und dann ist sie nachts aufgestanden und dann meistens bei der Kleinen geblieben.
Ah ja, okay.
Und könnt ihr euch noch mehr Kinder vorstellen?
Das ist eine Frage, über die wir oft sprechen. Unter gewissen Aspekten ja, dass wir sagen, hey, wir wünschen uns natürlich ein Geschwisterchen. Unter anderen Aspekten auch wieder nicht, weil wir unser Dreierteam so cool finden. Also es ist einfach so, ja, wie so eine kleine, so ein Freundestrio. Also man ist so zusammen unterwegs. Und ich glaube, was auch das Schöne an erst einem Kind ist, dass noch nicht beide Vollzeiteltern sind. So, es ist immer einer ein Elternteil. Und die andere Person hat noch die Chance, ne, so ein bisschen sich zu fühlen wie davor.
Ja.
So, wenn ich mal die Kleine dann morgens nehme und mit ihr rausgehe und sie schlafen lege, dann hat meine Frau morgens 3-4 Stunden, wo sie aufstehen kann wie vorm Kind. Ne? Da kann sie ins Bad gehen, kann sich einen Kaffee machen, kann sich Frühstück machen, kann sich fertig machen, da ist alles cool. Oder wenn, klar, meine Frau die Nächte übernimmt, schlafe ich immer noch wie davor. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir gerade noch sehr, sehr genießen, dieses noch gegenseitig abgeben und sozusagen in die Erfahrung tauchen, aber dann auch wieder die Pause davon haben, wenn es irgendwo zu viel wird.
Ja, ich kann das, wir haben darüber auch schon öfter gesprochen. Hannes und Fanny haben ja 2 Kinder und wir haben 1 und unsere Tochter ist jetzt 5 und wir haben uns da auch auf jeden Fall in den letzten Jahren ähnliche Gedanken gehabt. Also wir können uns das jetzt auch vorstellen, dann ist auch die Frage, ob das klappt oder nicht, aber in den letzten Jahren konnten wir es uns auf jeden Fall auch noch nicht vorstellen, weil wir auch dieses Trio waren. Einfach, es hat sich sehr eingespielt angefühlt und ich glaube, das können wir vorstellen, dass du auch sollte ihr auch in 2 Jahren noch ein Kind haben, dass du dann sagen wirst, fühlt sich jetzt noch eingespielter an, weil man ist ja einfach so, dieses Dreierding hat auch was, aber Hannes sagt auch, das Viererding hat was. Also
wir haben auch kurz überlegt, aber nicht lange, weil irgendwie klar war, wir wollten unbedingt 2 und ich muss sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Meine Tochter hat auf jeden Fall mein Leben verändert, hat mich verändert. Ich habe die ganze Elternzeit auch gemacht, also ich sag mal 75-80% zeitlich und es war einfach eine krasse Erfahrung. Die beiden haben sich irgendwie, und ich muss sagen, man teilt die Liebe halt auf. Ne? Es ist halt, teilt sie nicht auf, meine ich. Es ist halt, du liebst das eine Kind komplett und guckst das andere an und liebst es genauso. Es ist einfach so ein neues Areal an Liebe, was aufgemacht wird. Es ist einfach so krass, ein Kind schlafen zu legen und bist voller Liebe, gehst zum anderen Kind und siehst, ja krass, das ist ja noch eins. Das ist ja Wahnsinn.
Das war mal was, was ich mir nicht vorstellen konnte, dass man das zweite Kind genauso sehr liebt wie das erste. Also, aber alles sagt, du hast einfach dann noch mehr, viel mehr Liebe zu geben.
Absolut, absolut. Ja. Man wird ja auch erfahrener. Es ist auch irgendwie eine andere Erfahrung, das so besser zu machen. Weil wir hatten, als wir uns beim Terra X-Dreh getroffen hatten, ja auch eine ganz spannende Diskussion mit anderen Vätern und Eltern und Müttern, wo es darum ging, okay, wie geht man mit seinem Kind um? Wie geht man selber miteinander um? Wie geht man mit seiner Wut, mit seiner Aggression, mit seiner Unfähigkeit, die Emotionen irgendwie richtig zu kanalisieren oder eben nicht um? Und das ist etwas, was sich halt krass auch verbessert, verändert und man da so vorankommt, menschlich auch. Und deswegen war es für mich auch aus diesem Grund menschlich eine krasse Erfahrung, noch ein zweites Kind zu machen.
Das ist eigentlich ein interessanter Aspekt, dass man sich sozusagen beim zweiten Kind dann auch fähiger fühlt und es mehr genießen kann, weil man einfach beim ersten schon so viel gelernt hat zu dem Thema.
100%. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin viel, viel besserer Vater. Gut, damals hatte ich auch psychisch so ein bisschen zu kämpfen und war so ein bisschen überfordert mit allem. Und jetzt beim zweiten Kind bin ich viel gelassener, viel ruhiger. Ich kann es viel mehr aufnehmen, ich kann mich viel mehr vor allem darauf einlassen, sagen, ey, bin jetzt mit meinem Kind und genieße die Zeit. Und es ist voll geil. Und nicht wie, ach geil, ich will jetzt ein bisschen Studio und Musik machen, das stresst mich ja alles, gar keinen Bock. Das hat sich schon verändert. Aber ich bin auch vielleicht krass. Der Typ, der eher ein bisschen unruhiger war.
Ja, aber so geht's mir im Moment ja auch noch, dass ich so da das Gefühl habe, dass es so eine Aufgabe, die es zu lösen gibt. Und man versagt an allen Ecken und Enden und das versaut einem so ein bisschen dann auch die Möglichkeit, die ganze Zeit zu genießen.
Fällt dir das oft schwer? Ich meine, du bist ja Content Creator, sehr zu empfehlen übrigens, sehr witzig, lieb's. Und aber wie ist denn das? Weil du hast ja dann, du kannst viel von zu Hause aus arbeiten, hast aber auch viele Trips. Kannst du dich dann zu Hause wirklich so fallen lassen und sagen, geil, jetzt bin ich in dem Moment, oder ist es immer unterschwellig? Ah Mist, fällt mir schwer, ruhig zu bleiben, mal 3 Stunden nur zu spielen mit dem Kind.
Fällt mir wahnsinnig schwer, weil gerade Content Creator ist so ein, ich habe das Gefühl, das ist halt so ein kreativer Job, dass deine Aufgabe ist, dir Ideen einzufallen. Und Ideen können dir dauerhaft einfallen. Mhm. Und es ist schwierig, das Hirn einfach auszustellen und zu sagen, ah ja, von heute von 10 bis 12, lass mir ein paar gute Ideen einfallen. Und dann sitzt du da 2 Stunden da und es fällt dir gar nichts ein. Und dann gehst du raus mit der Kleinen und sitzt auf dem Spielplatz und denkst dir, oh ja, stimmt, den Aspekt oder das Video kann ich ja nochmal machen. Also es ist so ein Job, der halt überall reinkriecht. Ich habe früher auf dem Bau gearbeitet oder am Fließband. Als ich Gerüste aufgebaut habe, ja, da drehst du die letzte Schraube rein, 18 Uhr, dann gehst du nach Hause und da hast du keine Gerüstbauschrauben. Da gibt's keine Möglichkeit, an Arbeit zu denken. Bist eigentlich ganz froh, dass du nicht daran denkst. Das heißt, das ist schon etwas, was mir schwer fällt am Vatersein, diesen Lifestyle und das mit diesem Job zu vereinbaren, wo ich so das Gefühl habe, dieser Job kann, ich meine, es steht ja auch die große Frage, wie viel von meiner eigenen Erfahrung lasse ich auch in meinen Videos? Spreche ich über mein Vatersein? Zeige ich mein Vatersein? Zeige ich davon Aufnahmen? Die große Frage, die sich viele heutzutage stellen, zeige ich mein Kind, was ich jetzt bisher noch nicht gemacht habe und auch nicht machen werde, aber das ist ja so, das ist keine ganz klare Abtrennung zum Privatleben und das macht es schon schwer, dann wirklich abzuschalten in diesen Momenten, wo man sich, sage ich mal, nur mit dem Kind beschäftigt.
Wenn ich darauf nochmal kurz eingehen darf, wie war das für euch eine ganz bewusste Entscheidung, das Kind nicht zu zeigen? Also wir machen das auch nicht und ich kann das auch ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, weil ja auch viel in der digitalen Welt dann auch immer bleibt und das ja sozusagen ohne die Absprache mit deinem Kind stattfindet. Wie kam für euch diese Entscheidung? Stand es von vornherein klar, dass ihr das nicht macht? Weil das ja auch viele machen.
Ich wollte mein Kind nicht zu einem Angestellten machen, zu einem Schauspieler, zu jemandem, der performen muss. Weil in dem Moment, wo ich ein Video mit ihr drehe und ich brauche ein Kinderlachen und sie ist nicht in Stimmung für ein Kinderlachen, dann bin ich vielleicht sauer. Weißt du, und deswegen wollte ich diesen Performance-Aspekt. Ich zeige sie ab und zu, aber das sind dann eh Momente, die ich vielleicht selber gesammelt habe, weil ich eine Erinnerung von dem Moment haben wollte. So, das sind aber Sachen, in denen sie nie performen muss, in denen sie nie dastehen muss. Und dann sage ich ihr, jetzt guck nicht dahin und lauf mal dorthin. So, ich mache dann eine Aufnahme, wie wir zusammen vorm Fernseher tanzen. Und wenn sie die ganze Zeit in die Kamera guckt, dann guckt sie die ganze Zeit in die Kamera und dann wird es nicht hochgeladen. Aber dann ist es trotzdem eine Erinnerung für mich. Und wenn sie nicht in die Kamera guckt und es postbar ist, weil man sie nicht erkennt, dann wird es hochgeladen. Aber es ist eher so, ich wollte nicht, dass sie unter irgendeiner Art Performance-Leistungsdruck stehen muss, weil der Content muss performen und sonst was. Da wollte ich ihr tatsächlich nicht die Kindheit nehmen, die sie hat.
Spannender Punkt, weil Hauptpunkt in der Argumentation ist ja auch immer, dass man jetzt die Kinder können nicht frei entscheiden, ob man sie sieht, was sie machen und dass man eben das nicht tut, bis sie selbst frei entscheiden können, sagen, ey, ich möchte da zu sehen sein oder eben nicht und dass man eben nicht dem Kind das Recht wegnimmt, irgendwie Bilder oder Aufnahmen, die sie vielleicht später irgendwie nicht gerne veröffentlicht hätten oder irgendwie gegen sie verwendet werden können, weil die in der Schule sagen, ey, guck mal da, eingekackert oder weiß ich was. Also, aber spannender Punkt auch, dieses Angestellten-Gedanke finde ich auch irgendwo sehr richtig.
Also das war es halt für mich, und das verstehe ich absolut so. Ich würde es absolut schlimm finden. Da gibt es ja immer wieder Beispiele, was da Eltern manchmal hochladen, wo ich mir denke, ich hatte genug mit Mobbing zu tun, als ich 14 war. Ich hätte jetzt nicht noch solche Aufnahmen von mir im Internet gebraucht. Ja. Und das kommt eh dazu. Ich meine, das ist selbstverständlich, darüber muss man nicht sprechen. Aber für mich persönlich war es eher der Aspekt, der...
Krasser Punkt, ne? Weil jetzt ist so eine vernetzte Welt, dass wenn wir jetzt was posten, in der Schule wird halt jedes Kind, jeder Mitschüler sofort finden können, was alle über dich gepostet haben jemals.
Ja, ich meine, in meinem Fall muss ich ja nur den Nachnamen eingeben und wirst dann, also das wird, damit wird sie jetzt eh zu tun haben müssen, dass über ihren Vater, dass er sich im Internet anzieht wie eine Frau. sie hat schon genug Material, also da muss ich sie auch noch nicht live zeigen, um dann noch mehr Öl ins Feuer zu gießen.
Voll, aber die, hast du, weil du gerade auch Mobbing angesprochen hast, weil das ist schon auch was ich glaube, was ja auch das die Kindheit und die Jugend unserer Kinder noch viel mehr beeinflusst hat als uns damals, so das ganze Thema so Internet-Mobbing und das dann irgendwann vielleicht auch in den Klassen irgendwelche WhatsApp-Chats und so gibt. Und du meintest auch gerade, du hattest damals damit zu tun. Mein Eindruck ist immer, wenn ich deine Videos sehe und auch dann mal die Kommentare und so anguckt, dass du irgendwie eine wahnsinnig positive Community hast. Hattest du da schon Themen mit so Mobbing, dass du oder so Shitstorms oder eigentlich noch gar nicht so richtig?
Gar nicht tatsächlich bei mir. Jetzt aber witzig, dass du es ansprichst. Das war das erste Mal so, dass ich aber damit in Berührung gekommen bin, weil ich habe eine Werbeanzeige gedreht für einen Online-Handel. Und der hat dieses Video auf seiner Seite gepostet und dann mit Werbebudget belegt, dass es sozusagen vielen fremden Leuten ausgestrahlt wird. Und das habe ich halt im Dress der russischen Mutter gemacht. Auf meiner Seite kommt sowas ja super an, weil die Leute kennen die Figur, die wissen, was dahinter steckt, die wissen, was ich damit meine. Aber dieser Online-Handel hat das sozusagen einem vollkommen fremden Publikum ausgespielt. Ja. Dieser Typ, der sich anzieht wie eine Frau. Und die Kommentare sind voll mit, seit wann unterstützen die sowas? Ich lösche die App und lade sie nie wieder runter. Was ist denn, also es ist so ein bisschen in diese Trans-Hate-Bubble gelandet. What? Weißt du, in dieses, sowas und sowas gibt es jetzt heutzutage und deshalb wähle ich die. Und das war so ein bisschen so.
Krass. Moment. Krass.
Ja, yeah, es ist... Das war mein erster tatsächlicher richtiger Berührungspunkt, weil es halt ja an kontextlose Menschen ging das halt raus und es trifft halt so einen Hate-Zahn der Zeit.
Ja.
Ne? Und das war jetzt der erste Berührungspunkt, aber so, ja. Man muss sich nur das Profilbild angucken und dann reicht es meistens.
Ja, voll.
Wahnsinn.
Krass. Das ist gruselig. Krass. Ich finde das auch gruselig. Also gerade auch, ich meine, dir folgen ja wahrscheinlich auf allen, also 1,5 bis 2 Millionen Menschen, oder?
So um den Dreh,
ja. Ja, und das ist ja eine unglaubliche Menge an Menschen, die deinen Content sehen. Und ich finde das sind ja so Fragen, die hat man sich damals gar nicht gestellt. Also das sind ja einfach 2 Millionen, oder theoretisch 2 Millionen anonyme Menschen, die auch irgendwas schreiben können im Internet.
Ja.
Und das finde ich irgendwie, ja, krass. Also ich glaube, vor 20 Jahren hätte man sich gar nicht vorstellen können, dass heutzutage Menschen mit sowas konfrontiert sind, weil es gab es die Technik gar nicht.
Ja.
Ich finde das schon verrückt. Richard, wir haben uns auch beim Terra X-Dreh auch ja viel über ja unsere Art zu erziehen unterhalten und auch über Kindheitserfahrungen. Und mich würde interessieren, welche Rolle spielt deine eigene Kindheitserfahrung in deiner Rolle als Papa? Also ob du viel sozusagen daraus mitnimmst in im eigenen Papa-Sein oder ob du sozusagen jetzt nochmal Dinge anders irgendwie so hinterfragst und denkst, ja, das mache ich jetzt irgendwie anders oder also einfach, weil ich finde, das ist ja schon auch was mit dem Kinderkriegen, ist ja, haben ja auf einmal alle neue Rollen und auch die Eltern werden ja Großeltern und man, ich finde, dieses neue Rollen bekommen, das ist ja irgendwie was total Krasses und Neues und ja, mich würde einfach interessieren, wie du darüber denkst.
Ich glaube, es ist so halb, wie ich drauf gucke. Es gibt eine große Hälfte, auf die gucke ich und sage, es war wirklich gut, dass es so war. Ich hatte sehr klar, also gerade in der Ostblockerziehung gibt es einfach sehr klare Grenzen. Was ist erlaubt, was ist nicht gut. Es hat natürlich dann auch viel damit zu tun, ne? So, was ist vor anderen erlaubt, dass die Familie gut dasteht und so Sachen. Aber es ist trotzdem so, es ist ein sehr rigides Wertesystem. Und das macht es als Kind einfach, sich auf etwas anzupassen. Mhm. Ich habe zum Beispiel dann Geschichten gehört von vielen Leuten, da war es dann halt so ein bisschen, ja, an dem einen Tag war es für den Papa okay, dass du lange Fernsehen geguckt hast, am anderen Tag hast du richtig auf den Deckel bekommen dafür, dass du irgendwie danach gefragt hast. Und da habe ich so das Gefühl, das ist deutlich schwieriger für Kinder, wenn sich sowas ändert. Und bei uns war es halt immer ganz klar, nee, erste Werbung um nach dem 20.15 Uhr Film geht ihr ins Bett, da gibt's null Diskussion, überhaupt keine. Und das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut, dass es einfach, dass man so klare Grenzen definiert, an die sich ein Kind anpassen kann, an die sich ein Kind auch gewöhnen kann, dass es weiß, okay, das passiert hier und so laufen die Dinge. Daran kann ich mich gewöhnen. Auf der anderen Seite, was ich nicht so toll fand in meiner Erziehung war, es war eher so ein, solange alles erfüllt ist, ist alles okay, aber dann war ich auch so ein bisschen vergessen, weil es war so abgehakt, ne? So mit Arbeit erledigt, tschüss. Und da habe ich mich halt als Kind oft sehr alleine gefühlt oder ich hatte so das Gefühl, dass sich niemand dann wirklich für mich interessiert als Kind mit meinen Interessen, mit meinen Hobbys. So, was ist für mich wichtig? Ich habe meine Noten geschrieben, meine Einser und Zweier. Ne? Ich habe keinen Mist gebaut, zumindest nicht so, dass meine Eltern mitbekommen haben und bin sozusagen dem Ärger aus dem Weg gegangen. Aber es kam dann auch kein Interesse. Heißt, das möchte ich auf jeden Fall anders machen. Das meine Tochter merkt, nein, ich möchte wissen, wer du bist. Ich möchte wissen, was dir Spaß macht. Ich möchte wissen, ist es eine Sportart, die dich interessiert? Warum interessiert die dich? Ist es ein Musikinstrument? Ist es ein Themengebiet? So, ich will meine Tochter kennenlernen und ehrliches Interesse an ihr auch zeigen, dass sie das auch spürt, dass es nicht ist so, ich muss einen Papa Regeln befolgen und dann kriege ich keinen Ärger, aber in mein Zimmer kommen und mal fragen, wie es mir so geht, tut er auch nicht. So, das würde ich sagen.
Das heißt, also ist ja glaube ich, ein Thema bei vielen gewesen, diese fehlende Emotion, so darauf eingehen, dass es okay ist, wenn man mal traurig ist, wenn es einem schlecht geht und das überhaupt zu kommunizieren gegenüber den Eltern.
Ja, ich habe das Gefühl, so ein Arbeitsverhältnis, Mitarbeiter. Machst deine Hausarbeit, deine Noten, du hast sozusagen deinen Soll zu erfüllen und dann nicht gemotzt ist Lob genug, ne?
ich bin froh, dass es bei mir war das anders, aber ich höre das auch von vielen. Also dass das so war und wo ich mich dann auch. Hast du da jetzt Gespräche mit deinen Eltern dazu darüber über das Thema oder ist das eher was ihr dann ausklammert?
Über das selbst tatsächlich noch nicht. Ne? Wir haben viel über die Erziehung gesprochen, auch mit meiner Mutter, da sie da viel aufgearbeitet hat, aber speziell darüber noch nicht, nein.
Du hast auch ein Kochbuch mit deiner Oma geschrieben, ne?
Yes, dieses Jahr, genau.
Das ist und, ja geil.
Das will ich dann am Ende unbedingt noch empfehlen. Ich bin, das heißt, Oma, was kochst du da? Und du bist ja gerade auch auf Lesereise. Da würde ich gerne am Ende nochmal drauf zurückkommen. Aber ich wollte nochmal auf den Punkt mit deiner Oma kommen. Sprichst du, weil ich finde diese, wie sich Erziehung über diese Generation irgendwie verändert hat, super spannend. Und ich könnte mir vorstellen, bei deiner Oma war es ja vielleicht auch anders als bei deiner Mama. Und hast du da auch Gespräche mit deiner Oma zum Thema Erziehung?
Ja, jetzt natürlich dann auch mit der Tochter fragt sie viel nach und wie wir es machen und manches trifft so auf Unverständnis, warum wir jetzt zum Beispiel nicht so viel oder überhaupt keinen Zucker geben. Es braucht das Kind ja zum Wachsen. So. Oh mein Gott, die wächst auch ohne den Keks. Aber okay. Die liebt Trauben. Wie wäre es, wenn wir bei Trauben bleiben? Hä? Warum muss es der Keks sein?
Aber es ist schon krass, wie sich das über die letzten Jahrzehnte einfach verändert hat.
Wahnsinn.
Aber das ist ja auch also viel Wissen. Damals war ja Fett das große böse Ding und Zucker war nicht so schlimm. Hat sich ja gewandelt. Man hat irgendwann gecheckt, dass Zucker ein ziemlich krasses Gift ist.
Ja.
Ich hab Neurodermitis und früher haben mir meine Großeltern nachts einen Liter Apfelsaft ich getrunken nachts, irgendwie hier so Vanillemilch und so ein Zeug. Sie meinten es ja nur gut, aber es war natürlich das pure Gift. Man hat das natürlich alles immer über Jahre schlimmer gemacht. Ohne dass sie es böse meinten. Ne?
Habt ihr beide, das habe ich mir heute früh noch als Frage für euch beide mit überlegt, habt ihr beide eine Vaterfigur, aus, die euch irgendwo besonders inspiriert hat? Also aus einem, weiß nicht, aus einem Film oder aus einem Computerspiel oder, oder irgendeine, kann auch ein Bekannter sein, aber irgendeine Vaterfigur, die euch besonders inspiriert hat?
Ich glaube, eine, die mir jetzt in den Kopf kommt, aber das ist nur so ein bisschen Baden Powell, falls der dir was sagt, aber ich glaube nicht. Das ist so der Urvater der Pfadfinderei.
Mhm.
Und das war einfach so ein, zumindest was ich immer über ihn gelesen habe, ne, so jemand, der gesagt hat, ne, früh aufstehen, ist gut für den Körper, für den Geist, geh raus in die Natur. Und das war so jemand, der die Pfadfinderei damals in, ich glaube, Amerika gegründet hat.
Mhm.
Und so ein bisschen dieser, ja, Wissens in der Natur sein, Wissen weitergeben und alles, den fand ich immer.
Wie bist du auf den gekommen?
Weil ich selber Pfadfinder war, ganz lange Zeit. Und das fand ich immer ganz schön, diese Verbindung zur Natur, aber auch, es hat ja auch so ein bisschen was, in Anführungszeichen, Militärisches, sowas Disziplinäres, wo man halt ne, einen Teamleiter hat und man läuft mit dem 20 Kilometer
immer durch. Was macht man denn genau als Pfadfinder und von wann, also bis welchem Alter macht man das denn eigentlich? Ich kenne nämlich keinen, der das gemacht hat.
Ich habe das gemacht von 12 bis 18 ungefähr. Und es war halt so eine Truppe aus Jungs und Mädchen. Jeden Freitag haben wir uns getroffen zu so einem Teamtreff. Und dann hat man halt, man ist rausgegangen, hat entweder Spiele in der Natur zusammen gemacht, hat irgendwas gelernt, Feuer ohne Streichhölzer zu machen, welche Beeren du pflücken kannst. Also wirklich so Survival-Skills oder sowas. Knoten hast du gemacht. Die Pfadfinder, bei denen ich war, waren sehr christlich Pfadfinder. Was ich da aber schön fand, das war nicht so dieses, du elendiger Sünder und du kommst in die Hölle, Christentum, sondern es war eher so, da ist ein Gott und der guckt auf dich und der hat einen Weg und den verstehst du vielleicht noch nicht ganz so sehr, der macht manchmal, ist vielleicht manchmal ziemlich verwirrend, aber glaub mir, da ist jemand, der guckt auf dich, der hat sich einen Plan für dich überlegt, du bist geliebt. Das war eher so die Message und es war wahnsinnig wertvoll, weil gerade als ich so gemobbt wurde, war das super, das zu hören, dass vielleicht verstehst du den Weg gar nicht, weil du verstehst überhaupt nicht, was mit 14 passiert ist, wenn das läuft. Und genau, hast Gebete dort zum Beispiel dann auch, was sehr nett war. Da hatte ich tatsächlich, glaube ich, die besten Vaterfiguren kennengelernt in diesem Pfadfinderkreis, weil das waren alles Männer, die sich dir angenommen haben, die dir zugehört haben, die dann auch für dich gebetet haben, zum Beispiel in dem Fall wie es Mobbing, wo sich wirklich jemand mal mit mir hingesetzt hat und gesagt, hey, und ich bete für dich, dass es besser wird. Und es war einfach schön, dass sich jemand dir so annimmt und dir dieses Interesse zeigt. Und einmal im Jahr hatten wir immer so ein Sommercamp, da haben wir dann irgendwo auf einer Wiese Zelte gebaut und dort geschlafen, haben über Feuer gekocht, haben nachts Nachtwache gemacht, weil andere Stämme konnten uns überfallen und uns die Fahne klauen und dann mussten wir die freikaufen mit Nutella und sowas. Also es war, es war wirklich traumhaft als Kind. Und da haben wir Riesentouren gemacht durch die Alpen, sind wirklich da 3 Tage in den Bergen rumgelaufen, haben über Feuer unser Wasser morgens gekocht und Haferflocken reingemacht. Das war schon absoluter Traum, das zu machen.
Krass. Hast du die, wenn ich das fragen darf, dann nochmal getroffen später, die dich da gemobbt haben, und gab es da wie nochmal wie so eine Art Aussprache oder gab es das gar nicht?
Tatsächlich, ja. Also es ging von einem los, der das so ein bisschen losgetreten hat, und dann hat es so eine Eigendynamik angenommen und dann waren andere involviert, die das mit deutlich mehr Hass und deutlich mehr Wut vorangetrieben haben. Und es hat ihm dann auch selber leid getan, weil er war früher mein bester Freund. Und das hat sich so, wir haben uns einfach zerstritten und dann, wie gesagt, ist es so in eine ganz falsche Richtung gerollt. Und es ging so knapp ein Jahr oder zwei und dann sind auch viele von der Schule oder in die Realschule gekommen, waren dann nicht mehr auf dem Gimmi, dadurch hat sich so gelöst. Aber wir hatten dann irgendwie 10, 15 Jahre keinen Kontakt und dann ist jetzt Videograf. Und das habe ich irgendwie auch so ein bisschen am Rand mitbekommen, dass er auch im Bereich Medien unterwegs ist. Und auf irgendeinem Event wurde ich dann von hinten einmal angetappt und habe ich ihn gesehen. Also richtig gemerkt, so, oh, das war viel Nervosität, viel Anspannung bei mir. Aber er war so nervös. Er stand vor mir, hat gezittert und hat sich dann entschuldigt bei mir. Und war so, hey, ich trage das schon ein bisschen länger mit mir rum. Es war eine ganz schnelle Entschuldigung, weil ich glaube, wir konnten beide nicht ganz so diesen Moment verstehen, was da gerade passiert ist. Es war ein Event mit vielen anderen Leuten. Er hatte was zu tun, weil er war als Videograf auf dem Event. Aber er hat sich entschuldigt und ich bin an meinen Platz gegangen und es war wirklich 2 Minuten Konversation. Aber es war sowas Riesiges nach so 2 Jahren dieser Erfahrung, 15 Jahren, die das jetzt gedauert, seitdem es her ist. Und dann war es so, es war irgendwie schön, dass diese Geschichte dieses Ende genommen hat, aber es war so unfühlbar, weil es war so zu, so weißt du, als ob du Herr der Ringe guckst und am Ende läuft er kurz, wirft den Ring rein und der Film geht aus und du bist so, was? Was ist? Vielleicht so ein bisschen wie Game of Thrones.
Ja.
Vielleicht fühlt sich's genau so an.
Das Ende meinst du?
Ja, wie, der ist jetzt einfach tot, okay, alles klar. Und dann hatte ich irgendwo gefragt, weil ich habe ein bisschen Unterstützung gebraucht. Ich hatte viele Videoaufträge und habe einen Videografen gebraucht und habe online meine Story gestellt, ob jemand Videograf ist, und hat er sich darauf gemeldet. Und ich war so zögerlich zuzusagen, weil ich dachte mir, also schön, dass du dich entschuldigt hast, aber jetzt noch zusammenarbeiten, ich weiß noch nicht, ob wir so weit sind. Aber aus ein bisschen so der Notsituation habe ich dann gesagt, okay, ja, machen wir, weil er war ein guter Videograf, also seine Arbeit war gut. Und habe gesagt, komm, das kriegen wir irgendwie rum. Und dann haben wir das Video gedreht, ging auch nur 1-2 Stunden, weil es ist ja Kurzvideo und alles. Und haben aber die ganze Zeit dabei gemerkt, dass beide von uns angespannt sind. Da war kein Zueinanderfinden so richtig. Wir haben uns gut verstanden und nichts Böses. Und danach hat er mich dann nochmal gefragt, hey, wäre es noch möglich, wenn wir irgendwie Kaffee trinken gehen? Und dann sind wir danach nochmal 3 Stunden Kaffee trinken gegangen. Und dann habe erst ich geweint, dann hat er geweint, haben uns umarmt, dann haben wir nochmal beide geweint. Und weil dann habe ich mal erzählt, was es bei mir alles ausgelöst hat und wie das für mich war. Es hat mir natürlich unendlich leid getan, es hat mir das Herz gebrochen, was ich da für Sachen auch erzählt habe. Und dann hat er ihm erzählt, wie es ihm dabei gegangen ist und wie lange er es schon mit sich rumträgt. Und hatte selber dann auch eine Mobbing-Erfahrung, 2 Jahre später an einer anderen Schule. Dann ist es aber ihm passiert. Und das hat er sich immer so ein bisschen als Karma und das hast du dir verdient, weißt du hast verdient, dass du jetzt gemobbt wirst, weil du hast es bei ihm auch gemacht, und das hat er so richtig Schuld mit sich getragen. Und es war dann am Ende, konnte ich ihm auch sagen, so, Bro, du bist jetzt 30, ja, bitte, du warst damals 14.
Ja.
Du darfst ein dummer 14-jähriger junger Teenie gewesen sein und der darf Fehler gemacht haben, aber bitte sei nicht sauer auf dich, als wärst ein 30-jähriger Mann gewesen, der mich damals gemobbt hat in der 8. Klasse.
Ja.
Und es hat tatsächlich jetzt ein sehr schönes Ende genommen, dass ich dieses Jahr dann auch bei ihm auf der Hochzeit war.
Ach krass. Wow.
Ja.
Krass. Das ist ja eine krasse Geschichte.
Das ist so schlimm. Ich kann sowas nicht ertragen. Ich finde es so ganz schlimm, wenn Kinder so gemein zueinander sind. Da habe ich, will auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Vielen Dank dafür die Offenheit. Ich habe eine Frage danach, die ich mir schon länger gestellt habe. In der Kita ist jetzt noch was ganz anderes. Klar, da gibt es die Phasen, wo man mal haut oder mal beißt oder irgendwie mal aggro ist. Das wechselt ja im Minutentakt. Und klar ist es schlimm, es ist furchtbar, wenn dein Kind gemobbt wird. Ich frage mich, wie reagiert man in dem Fall als Vater, wenn dein Kind das Kind ist, das mobbt? Weil Trostspenden aufbauen irgendwie ist was anderes, als wenn du weißt, okay, mein Kind ist ultra assi und wie geht man damit eigentlich um?
Ich glaube, wenn dein Kind super assi ist und andere Mobs, bist du nicht das Elternteil, was dich fragt, was das besser machen kann. Also ich habe so das Gefühl, das geht einher, dass du dann nicht ganz so reflektierend bist, sonst wäre es dein Kind vielleicht auch.
Ja, auf der anderen Seite gibt es ja auch so, ich sag mal, viele rebellische Leute aus der auch deutschen Geschichte kamen ja immer aus, ich sag mal in Anführungsstrichen, guten Elternhäusern. Letztens habe ich einen Artikel gelesen über einen Vater, der studiert Bildungs-, also Akademikerfamilie und der Sohn ist jetzt rechtsradikal und kommt da überhaupt nicht ran und ist halt auch entsprechend asozial zu anderen Menschen und in der Ansicht fürchterlich und er ist komplett verzweifelt, weil er das gar nicht so gelernt hat und auch gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll und gar nicht an das Kind rankommt, stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor.
Hm. Ich habe da auch zwei, weil ich verstehe einerseits natürlich, dass mein Papa diese Angst hat, aber ich bin auch ein bisschen bei Richard und denke so, ja, aber wenn du diese, es hat ja schon vielleicht auch ein bisschen was mit der Verbindung dann zu tun, dass du da nicht irgendwie
am Kind überhaupt bist, ne?
Ja.
Also ich glaube ja, irgendwann ist, wie man so schön sagt, das Kind an den Brunnen gefallen, ne? Ich glaube, es gibt halt dann irgendwann Momente, da ist es schwierig, da noch wirklich eine Brücke zu bauen, wenn da gar keine Verbindung mehr entsteht und es jetzt 20 Jahre so war. Was ich manchmal erlebt habe, war so ein bisschen nicht Grenzen setzende Eltern, die dann hilflos gegenüber dem Kind waren. Das habe ich manchmal erlebt, dass das oft diese auch aggressiven, das waren so, ich kann mir alles erlauben, Menschen, weil sie es halt zu Hause so gelernt haben. Mhm. Weil so ein bisschen das Bild der überforderten Mutter oder der überforderte Vater, der so, ach, aber bitte, wie wäre es, wenn du den Fernseher heute noch nicht zusammenschlägst? Ah, okay, das nächste Mal machst du aber bitte nicht. Das war so, das habe ich eher erlebt, dass es auch daher dann kam. Mhm. Entweder natürlich von Leuten, die da selber vielleicht Gewalt im Haushalt haben und so ein bisschen mit den Kindern umgehen, furchtbar umgehen und dann das Kind das irgendwo anders rauslässt, seinen eigenen Frust zu Hause. Kannst ja nicht gegen Vater auflehnen, weil dann kriegst du richtig einen auf den Deckel und deswegen musst du irgendwo in die Schule. Aber ich habe es auch erlebt, dass es so ein bisschen aus dieser Dynamik kam, aus dieser, ja, ich kann ja nicht, weil sollte ich ja nicht. Und dann sind es so, ich kann alles machen, was ich will, Kinder und Menschen.
Ja, wir sprechen auch ab und zu darüber, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, dieses einerseits das Gefühl des Kindes zu begleiten und dem Raum zu geben und andererseits dann auch an die Grenzen zu setzen. Und da haben wir uns auch schon mal professionelle Hilfe von Katja Saalfrank geholt, der ehemaligen Supernanny, die war bei uns im Podcast und hat uns auch dazu wirklich spannende Sachen erzählt. Gut, eure Tochter ist jetzt erst eins, aber wahrscheinlich kommt das dann auch nochmal in den nächsten Jahren, diese Phasen. Aber das finde ich dann auch, das sind so große Phasen, wo man als Eltern dann auch immer gucken muss, weil manchmal triggern ja auch starke Gefühle der Kinder. Also es ist, geht dir das manchmal so, dass dich ein starkes Gefühl von eurem Kind in irgendeiner Weise irgendwie überfordert?
Ihr Gefühl nicht, aber die Lautstärke. Also für mich ist so, wenn es zu laut ist, dann habe ich so das Gefühl, dann wird es schwierig für mich selber zu denken. Deswegen wirklich geräuschreduzierende Kopfhörer und Oropax haben bei mir eine Menge verändert in der Art und Weise, welcher Vater ich sein kann für meine Tochter. Weil ihr Gefühl, wenn sie sauer ist, Trauer, das ist vollkommen in Ordnung für mich.
Ja.
Aber wenn diese Lautstärke, das ist etwas, das ist wahnsinnig schwer für mich auszuhalten. Das ist wie wenn ein Auto fährt und
wenn sie so schreit oder wenn
Wie wenn du mit dem Auto versuchst einzuparken und das Radio ist zu laut, weißt du, dann hast du das Gefühl, du kannst dich nicht darauf konzentrieren, wo diese Linien überhaupt auf dem Boden sind.
Ja.
Und so fühlt sich in dem Fall dann für mich an.
Witzig, macht bestimmt fast jeder Mensch Radio aus oder leise, wenn man einparkt, ne?
Ja, genau.
Und immer. Machst du es auch?
Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, bis jetzt so lustig, aber dass ihr das beide habt. Weiß ich nicht. Ich beobachte mich mal beim nächsten Rückwärts einparken, denke ich an euch. Ich frage ja so gerade so ein bisschen über das Große. Ich finde es mega stark, dass du demjenigen, der dich dann oder dem ehemaligen Freund oder der dich da gemobbt hat, dann auch vergeben hast oder vergeben konntest. Finde ich irgendwie krass. Also.
Ja, weil wie gesagt, bei ihm hatte ich nie das Gefühl, er hat es aus Hass gemacht.
Ja.
Es war einfach nur ein blöder Streit und der ist aus dem Ruder gelaufen und da hat man dumme Sachen gesagt und das passiert mit 14 so. Und bei ihm hatte ich aber nie diese Bösartigkeit dahinter im Kopf. Es gibt da zwei, drei andere, denen würde ich nicht so leicht vergeben, die dann wirklich einfach die keinen Grund hatten für diesen ganzen Hass und für die Schläge und sonst was. Aber bei ihm war es halt einfach, ja, er hat es nicht böse gemeint. Deswegen war es dann tatsächlich leichter, ihn zu vergeben.
Ja. Gibt's was, was du deiner Tochter, wo du so vorgenommen hast, das möchte ich auf jeden Fall mitgeben als Werkzeugkoffer fürs Leben?
Das Gefühl, deine Umstände beeinflussen zu können. So das Gefühl, du kannst beeinflussen, wie es um dich läuft, wie Menschen mit dir umgehen. Und das heißt nicht immer, dass du die Menschen verändern kannst, aber das heißt auch einfach, dass sie sagt, weißt du, wenn jemand so scheiße mit mir umgeht, dann muss ich nicht mit der Person befreundet sein. Ich zum Beispiel hätte das damals nicht ganz so sehr gekonnt, weil für mich war es so schlimm, verlassen zu werden und keine Freunde zu haben und alleine zu sein, dass ich zugelassen habe, dass da jemand auch assi sein hätte können zu mir. Aber ich glaube, das möchte ich ihr weitergeben, dieses Gefühl, wie heißt es, glaube ich, Selbstwirksamkeit. Es ist ja, glaube ich, dass dieses Gefühl ausgeprägt ist. Du hast eine Chance, du hast die Fähigkeit zu beeinflussen, du kannst etwas ändern.
Ja, war gestern auf einem Dicker-Konzert in Leipzig mit meiner Tochter, mit einer Freundin und einem Freund, und da gibt es ja auch einige dieser Songs, die dieses, so der tollste Tag deines Lebens, ich weiß nicht, ob ihr Dicker schon hört, aber es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren kommen, und fand ich, kann ich mal kurz als Zwischenempfehlung mitgeben. Ich fand das irgendwie mega toll gestern. Richard, ich möchte mal gerne so über ein paar Fails sprechen. Was war für habt ihr so einen, was war so für dich im ersten Jahr so der größte Papa-Fail, der aufgekommen ist? Aber können auch gerne mehrere sein, muss nicht nur einer sein.
Der größte Papa-Fan. Ja, das Ding ist, meine Frau ist Erzieherin für Säuglinge gewesen. Okay. Im Krisen, also hier in Berlin im Krisenbereich.
Da stand es ja schon 10-0 für sie vor der Geburt.
Ja, eben. Weißt du, so, deswegen, krass. Ich hatte da ein sehr hohes Expertenwissen an meiner Seite. Ich könnte mich jetzt nicht an wirklich so richtig große Fails erinnern. Ich glaube, das Einzige, was mir einfällt, wir hatten so eine Wippe. So eine, wie heißt die? Swing?
Also, Federwiege.
Federwiege, genau.
Geil.
Und sie wurde immer wuseliger, und da haben wir uns schon überlegt, sollen wir sie da noch reinlegen oder nicht? Sollen wir sie noch reinlegen oder nicht? Das sage ich mir mit 6-7 Monaten, eigentlich jetzt nicht das Alter, wo man schon sagt, ja, ist eigentlich schon durch, das Thema Federwiege, ne? Und ich weiß noch einmal, gehe ich rein, irgend so ein Gefühl gehabt, gucke ich rein, ist sie schon komplett aufgestanden in dieser Feder, und es ist ja nur so ein Sack, der in der Luft hängt, ne? Hat sich ein bisschen vorgebeugt, so einen halben Vorwärtssalto gemacht und richtig, zack, da war das Geschrei los. Da waren wir so, okay, ich glaube, die Federwiege war es dann. Jetzt heißt es Bettchen-Time. Also zum Glück hatten wir so eine Decke drunter gelegt, weil es war mir einfach unangenehm. Also, ich dachte, bestimmt, das kann bestimmt.
Oder ein Trampolin einfach, das dann direkt wieder zurück.
Nein.
Richard, ich habe eine Frage, mehr so eine berufliche Frage. Was hast du so in den nächsten Jahren noch so geplant? Was hast du noch so vor? Oder bist du eher jemand, der so von Woche zu Woche schaut, welche Ideen kommen, und dann kreierst du neuen Content und deine Videos? Oder gibt's was, was du, ich meine, du hast jetzt gerade auch ein Kochbuch rausgebracht, aber gibt's was, was du so in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch auch so unternehmerisch erreichen möchtest?
Ich glaube, ich würde gerne so ein bisschen mehr in diese etablierteren Medien rein. Dieses Umsetzen von Kampagnen und alles. Jetzt so Social Media da, ich sag mal in Anführungszeichen, ist so dieses Videos machen, hochladen, mit Firmen mal zusammenarbeiten, ist schon irgendwie cool. Ich habe eine riesen Leidenschaft entdeckt für gerade Werbevideos, PR-Kampagnen, eine Message einer Firma so zu verpacken, dass Leute das gerne gucken und es nicht sofort werblich ist und die Leute sofort keinen Bock mehr drauf haben. Und ich glaube, da würde ich den Weg gerne entweder auch, klar, selber vielleicht so ein bisschen Richtung TV, auch ein bisschen in die Richtung Shows, was zusammen machen, gemeinsam kreieren mit größeren Teams. Einfach aus dem, was ich jetzt festgestellt habe, wo ich vielleicht ganz gut bin, mehr machen zu können. Das wäre so ein bisschen der Plan davon.
Also dann auch vielleicht so eine Agenturrichtung, dass du sozusagen eine eigene Agentur hast und anderen deine Services anbietest?
Voll gerne. Das einzige Problem daran ist, ich hasse Sales.
Ja.
So, ja. Ich gebe super gerne irgendwelche Schulungen für Social Media. Ich weiß, das habe ich auch schon an vielen Ecken und Enden gehört, dass mein Verständnis für Social Media ein sehr hohes ist und warum gehen Videos viral und warum nicht. Ich hatte noch kein einziges Werbevideo irgendwie unter 200.000 Klicks, was nicht viele von sich behaupten können, gerade weil es dann immer mit Werbemessages verbunden ist, wie die Leute sofort eigentlich ablehnen. Ich weiß, dass ich das sehr, sehr gut kann. Ich möchte es einfach nur nicht anbieten.
Ja. Ja.
Nicht anrufen und sagen, hey, wie wär's? Hallo, Sie kennen mich nämlich, aber ich bin es so.
Ja, das verstehe ich. Ich möchte jetzt gerne nochmal über die Welt des Kochens sprechen. Und das wird glaube ich, auch so. Da darf ich für uns beide sprechen, Hans, unser Tagestipp, oder? Richards.
Absolut.
Richards Kochbuch mit seiner Oma. Oma, was kochst du da?
Was für eine schöne Idee, wirklich. Was für eine schöne Idee. Ich
finde es großartig. Wie kamt ihr auf die Idee?
Ich hatte mal irgendwann keine Ideen mehr für Videos. Und dann war ich gerade bei meiner Oma zu Hause und habe gesagt, guck mal, Omchen, lass mal zusammen kochen. weil wenn, ja, die Unkreativität drängt einen halt immer zum Koch-Content, habe ich so das Gefühl auf Social Media. Wenn nichts mehr läuft, dann kochst du.
Okay.
Weil das sieht halt immer schön aus und es wird immer gut geklickt. Ne? Ja. So, deswegen gibt es jetzt einige Creator, die irgendwann den Weg Richtung Kochen finden.
Ja.
Und so war es dann auch bei mir. Es war eher aber so, ja, diese Woche habe ich jetzt keine bessere Idee. Und mit Oma kochen, warum nicht? Ich brauche das Rezept von dir. Das war so eine Suppe, so eine Schmandsuppe.
Mhm.
Das Rezept davon wollte ich eh haben, weil ich habe die Suppe als Kind geliebt und dann gefühlt 20 Jahre nicht mehr gegessen. Und dann haben wir das nachgekocht. Ich habe es hochgeladen. Und die Reaktion war halt krass. Weil es war so, es ging einigen anderen Menschen genauso, dass sie die Suppe mal vor 50 Jahren, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren gegessen haben. Aber die konnten Oma halt nicht mehr fragen.
Mhm.
Nach der Suppe, weil die Oma war nicht mehr da, die Opa war nicht mehr da, die hatten die Chance nicht mehr nach dem Rezept zu fragen und deswegen war das einfach so lost.
Mhm.
Und dann waren auf einmal die Nachrichten voll und die Kommentare voll mit, oh mein Gott, ja, danach habe ich 10 Jahre, 20 Jahre gesucht. Das war so, okay, krass. Video lief auch ziemlich gut, deswegen habe ich Oma gesagt, komm, lass nochmal was machen. Dann haben wir Pfannkuchen gemacht, ganz normale Pfannkuchen, aber halt so russische Blinchiki, die sind ein bisschen dünner, so ein bisschen crepe-mäßig, aber sehr fettig, weil du bestreichst sie noch mit Butter. Super geil. Auch dieselbe Reaktion. Und das war dann schon so, wo ich dachte, okay, anscheinend ist da verlorenes Wissen, was ich noch habe, wo ich das Glück noch habe, meine Oma zu haben, die erstens sich noch an alles erinnert, zweitens es alles noch selber kochen kann und drittens in meinem Fall sympathisch genug ist, um sie auch vor die Kamera zu stellen.
Mhm.
Und ich hatte selber ein paar Mal probiert, aber es ist schon eine Menge Arbeit, so ein Kochbuch. Und dann kam jetzt Anfang dieses Jahres die Verlagsgruppe, Münchner Verlagsgruppe auf mich zu und hat gesagt, hey, hättest du da nicht Bock drauf? Und die haben mir ein richtig tolles Konzept vorgestellt, wie das alles aussehen könnte. Und es war dann einfach schön, dass jemand die ganze Logistik übernimmt. Den Druck und mit den Bücherhandeln alles auszumachen und das zu versenden und alles. Und mir auch Deadlines gegeben hat. Bis dahin brauchen wir so und so viele Rezepte. Das war auch ganz nett. Und dank denen ist es jetzt tatsächlich dann Wirklichkeit geworden. Seit 2 Jahren die Idee, aber jetzt war es dann echt.
Voll geil.
Ja.
Oma, was kochst du, heißt das?
Oma, was kochst du da?
Toll.
Und ja, also ich muss sagen, ich kenne auch die Videos, ich finde die auch wahnsinnig sympathisch, die Kochvideos mit dir und deiner Oma. Und man hat auf jeden Fall nach immer richtig Bock auf dieses Essen.
Das ist gut, ja.
Das ist jetzt vielleicht jetzt nicht für das 10 Wochen Sommer-Body-Sport-Programm.
Also es ist kein Fitness-Kochbuch. Kein Kalorienzählen-Kochbuch. Ja, das,
richtig Wohlfühl-Kochbuch.
Es ist ein Winterkochbuch, genau. Ja. Da, wo man alles verstecken kann und mal richtig lecker essen darf.
Braucht die
Welt Portionen aber sind auch groß. Also, wenn du für 2 Leute kochst, musst du, glaube ich, fast jedes Rezept runterrechnen. Es ist 4 bis 6 und 6 bis 8.
Geil.
Und deswegen essen auch, wenn Gäste kommen, wenn Leute einlädst, wenn du für deine eigene Familie kochst. So, ja.
Geil. Ja, wir packen das in die Shownotes, holt euch das, das lohnt sich auf jeden Fall sehr. Richard, wir haben am, weil wir so langsam in Richtung des großen Finales kommen und wir haben am Ende immer noch so ein paar Fragen, die du gern auch kurz beantworten kannst, also einfach so aus dem, ich sag sozusagen ein Wort, zum Beispiel wie Lieblingsbuch, und da kannst du einfach, was dir so als erstes in Sinn kommt, so ein paar schnellere Fragen. Was ist denn dein Lieblingsbuch?
Nassim Taleb, Black Swan. Mhm.
Worauf dann der Film auch basiert?
Nee. Es geht darum, wie fehlerhaft unsere Informationsaufnahmefähigkeit als Mensch ist.
Ah.
Und wie schwer wir Sachen wirklich verstehen.
Krass.
Also es ist Black Swan deshalb, weil das Grundprinzip hinter dem Buch ist, 10.000 weiße Schwäne können nicht beweisen, dass es keine Schwarzen gibt.
Mhm.
Ein schwarzer Schwan reicht aus, um zu beweisen, dass es nicht nur weiße Schwäne gibt.
Mhm. Krass.
Und es ist ein sehr, sehr interessantes Buch, darum einfach zu verstehen. Zum Beispiel, das war wahnsinnig interessant. Ich habe das Buch gelesen 2 Jahre vor der ganzen Corona-Politik. Und in diesem Buch steht dick und fett drin, Präventionspolitik. Mit Präventionspolitik kannst du nur verlieren. Weil entweder du machst alles richtig und die Leute motzen dich danach an, wir hätten es gar nicht gebraucht, es ist nichts passiert. Oder du machst es falsch und die Leute sagen, warum habt ihr nichts gemacht? Ihr habt es doch gewusst.
Ja.
Und das ist so, wie schwierig es ist, zu beweisen, dass Impfen gut ist, weil du hast ja nicht 3 Millionen nicht, du kannst ja nicht beweisen, dass 3 Millionen Leute gestorben wären, weil die sind nicht gestorben. Also du kannst nicht beweisen, dass sie eigentlich gestorben wären. Es ist so, es geht viel um dieses, wie verstehen wir als Menschen Themen und an welchen Ecken haben wir einfach, dass wir Wahrscheinlichkeiten nicht berechnen können, dass wir kein Gefühl haben für Wahrscheinlichkeiten. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Buch, um einfach als Mensch zu verstehen, wie fehlerhaft ist deine Fähigkeit, Themen zu erschließen als Menschen und wo hast du einfach keinen Sinn für Sachen.
Mhm.
Und es geht auch darum, die helle Seite vom Mond ist ganz leicht zu betrachten und zu erschließen, aber die dunkle, für die musst du unendlich viel Kosten und Mühen auf dich nehmen, um die dunkle Seite auch zu verstehen. Aber nur dann verstehst du den ganzen Mond.
Krass.
Und so geht es um Themen allgemein, dass es immer eine ganz leicht verständliche Seite gibt an Sachen und dann super schwere, versteckte Aspekte, wo du dich wirklich bemühen musst, es zu verstehen.
Klingt super spannend. Klingt ein bisschen wie die Antithese zu den gerade aufkommenden populistischen Parteien in unserem Land.
Ja, ja, wo alles so simpel ist und ja. Ne, alles, für alles gibt es eine leichte Lösung und alles ist ganz, ganz einfach zu lösen, indem man einfach nur ein paar Leute aus dem Land schickt.
Ja. Habe ich zu Hause das Buch, kann ich ausleihen.
Krass. Cool, ja, würde ich gerne mal lesen. Dein Lieblingsfilm?
Ach, Herr der Ringe.
Geil.
Alle 3. Das ist wie so ein 11-Stunden-Film, der absolut perfekt ist.
Was hast du im ersten Jahr von deiner Tochter gelernt?
Stehen zu bleiben. Dass der 20 Minuten, dass es schöner ist, 20 Minuten manchmal nach Hause zu laufen als 5.
Schön. Du kannst jetzt heute Abend mit 3 prominenten Persönlichkeiten, egal ob lebend oder nicht, wir bringen sie wieder zum Leben, essen gehen. Welche nimmst du mit?
Vera Birkenbiel.
Stark.
Wer ist noch witzig? Ich brauche eigentlich nur 2, Vera Birkenbiel und Donald Trump, weil ich glaube, das wäre hilarious. Ich glaube, das wäre, ich müsste gar nicht mit denen sprechen, aber dazu zu gucken, was sie mit ihm macht, wie sie mit ihm spricht.
Die ist stark.
Das wird mich schon sehr, die Kombo aus den beiden, das wäre unterhaltend, ja.
Also wer sie noch nicht kennt, gibt mal ihren Namen auf YouTube ein und schaut euch einfach mal.
Sie ist halt so wahnsinnig fähig und viel Wissen. Aber so geil schlagfertig.
Mhm. Ja.
Und das in Kombi mit einem Menschen wie ihm ist so.
Sie ist eine, also immer gespannt. Was hat sie eigentlich? Sie ist eine Dozentin oder?
Ja.
Und ich weiß gar nicht, in welchem Fach?
Psychologie? Also gerade Psychologieerziehung.
Also ich glaube, sie lebt eben leider nicht mehr, aber die Videos werden, glaube ich, solange es YouTube gibt, auf YouTube leben und die sind wirklich großartig. Okay, bin ich gespannt, was da rauskommt mit Donald Trump.
Das wäre mal ein 2-Stunden-Podcast.
Wofür möchtest du in diesem Jahr gern mehr Zeit aufwenden? Also für die letzten 3 Monate?
Ach, für so Wellness-Zeit zu dritt.
Mhm.
So mit meiner Frau mal in die Sauna zu gehen. Also einfach, keine Ahnung, Picknicken ist jetzt ein bisschen schwierig bei dem Wetter, aber solche Picknick-Momente, weißt du, was ich meine? Mhm. So, wo man einfach mal.
Cool.
Wo alles andere egal ist.
Natur ist dir auch mega wichtig. Also mit.
Sehr, ja.
Cool. Was würdest du deinem 8-jährigen Ich raten?
Mach Kampfsport und nimm's ernst. Dann bist du ein weniger leichtes Ziel 6 Jahre später.
Krass. Krass. Richard, also vielen Dank für deine Offenheit heute und dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns im Podcast zu kommen. Und
gerne, ja.
Hat mir hat mir mega Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Offenheit. Ich fand es sehr, sehr spannend, mir sehr viel mitgegeben. Auch zum Nachdenken.
Sehr cool. Also super interessant. War doch nicht so schlimm, das Playdate, ha?
Also am Ende kann man sagen, die Chemie stimmt und das war okay. Aber ich fand das sehr witzig, weil ich habe mich auch sehr daran erinnert gefühlt. Ich war zum Beispiel früher gar keiner, der irgendwie auf wenn so Geburtstagspartys von Eltern und ich kannte irgendwie die anderen noch nicht. Ich fand das immer ganz...
Los, spiel mit denen.
Ja.
Irgendwelche Arbeitskollegen von den Eltern, ja, hier, wir müssen da mal hin und dann sitzt du da mit so Kindern. Oh, das war das Schlimmste, ey. Schlimmste auf der Welt.
Das ist noch dein Alter, Hannes, ja? Ja. Ist doch super.
Und geil. Die zeigen dir so ihre getötete Rattensammlung. So, ja, cool. Mama!
Oh, wie ich es gehasst habe. Gott. Naja.
Ja, und euch da draußen, egal wo ihr gerade seid, ein richtig schönes Wochenende und eine schöne Woche. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und sollte einer von euch oder einer von euch noch Richard noch nicht kennen, dann geht jetzt mal schnell auf dieses Instagram oder TikTok und folgt ihm da und schaut euch die Videos an. Kauft euch das Buch, das Kochbuch, denn das ist jetzt für die Winterzeit genau das Richtige. Oh yes. Und ja, richtig schön, dass ihr heute alle wieder dabei wart. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.